NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Euer Knark, Sie sind seit einem halben Jahr der Präsident von Rotary International. Sie sind der erste Deutsche in der 150-jährigen Geschichte von Rotary. Überwiegt eigentlich der Stolz für so eine Wahl oder ist es die Herausforderung für das Amt?
Ich glaube, es ist die Herausforderung. Diese mal auf sich selbst stolz zu sein, ist sowieso sehr fragwürdig, sage ich mal. Nein, es ist schon die Herausforderung, so nach einem Jahr das Gefühl zu haben, dass man auch was bewegt hat.
Kann man denn überhaupt in einem Jahr was bewirken?
Wahrscheinlich in diesen 12 Monaten nicht, aber man arbeitet ja immer eng mit den Vorgängern und Nachfolgern zusammen. Das heißt, man hat eigentlich so fast 3 Jahre, so 2,5 Jahre, nachdem man gewählt worden ist und in dieses Amt eingeführt worden ist, arbeitet man dann schon mit seinen Vorgängern, mit seinen Nachfolgern eng zusammen. Das ist also immer so eine Dreiergruppe von Präsidenten, die dann gemeinsam arbeitet und dann auch damit auch was erreichen kann. Also mein Nachfolger, der aus Indien kommt, steht schon fest. Und die Nachfolgerin, die erste Frau dann bei Rotary, die dann aus Kanada kommt, die steht auch schon fest. Und wir treffen uns jetzt virtuell natürlich, wöchentlich in Zoom-Meetings und besprechen das, wie wir vorgehen wollen.
Ist denn ein Präsident im Homeoffice ein Nachteil oder vielleicht auch in der einen oder anderen Sache ein Vorteil?
Naja, um ganz ehrlich zu sein, da jeden Tag mehrere Stunden vor dem Computer zu sitzen, kann manchmal eine Herausforderung sein, möchte ich mal sagen. Aber in jedem Fall erreiche ich viel mehr Menschen, als wenn ich reisen würde. Normalerweise wäre ich nur 20 Tage zu Hause, hier in Ratzeburg. Jetzt befürchte ich mal, das wird fast das ganze Jahr so sein.
1,2 Millionen Rotarier gibt es auf der Welt, in um und bei 35.000 Clubs, 200 Länder in etwa. Ist die Zahl steigend oder fallend?
Also wir haben jetzt seit 15 Jahren eine sehr stabile Mitgliedschaft mit 1,2 Millionen. Und die Entwicklungen sind unterschiedlich. In Südostasien, Afrika steigen die Zahlen enorm. Sie sinken in Amerika, sie sinken in Australien, sie sinken in vielen Teilen Europas. Im deutschsprechenden Raum steigen sie kontinuierlich. Zwar langsam, aber sie steigen bei uns.
Ich habe es mal so gelesen, Rotary verbindet Menschen, die sich ehrenamtlich für humanitäre Projekte einsetzen. Ehrenamtler, humanitäre Projekte. Was ist denn Ihr Kernbereich, den Sie in Ihrer Präsidentschaft präferiert haben?
Wenn es um Projekte geht, wir haben jetzt eine neue Area of Focus. Das ist die Umwelt, das ist der Klimaschutz. Polio ist unser Hauptprojekt weltweit. Das sind meine Ziele im Bereich humanitäre Ziele. Im Bereich Mitgliedschaft sind meine Ziele. Ich möchte gerne Rotary interessanter für junge Berufstätige, für Jüngere machen und mehr weiblicher.
Kleine Rolle rückwärts, Polio. Ich habe gelesen, die WHO hat in diesem Sommer, im August, gesagt, Polio ist bekämpft in Afrika. Das gibt es dort nicht mehr. Unter anderem auch quasi durch Ihre Hilfe. Was haben Sie denn da gemacht in Afrika, damit die WHO jetzt im Sommer sagen konnte, Polio gibt es dort nicht mehr?
Diese ganze Polio Eradication Initiative ist entstanden durch Rotarys Idee. 1985 war Rotary, als es noch 350.000 Fälle gab, ist Rotarys Idee gewesen, Polio auszurotten. Das geht natürlich nicht alleine, wir sind damit angefangen. Und durch diese Initiative und durch dieses mit ins Boot holen von WHO, von Bill Gates letztlich dann, aber auch von UNICEF und CDC, ganz neu Gavi, glaube ich, ist eine starke Gruppe geworden, durch die es möglich geworden ist, weltweit so erfolgreich zu sein.
Also brauchen solche WHO-Organisationen, Organisationen wie Ihre, nämlich Rotary, um diese Impfstrategien in kleine Länder zu bringen, in Entwicklungsländer zu bringen, in Länder, die sich das vielleicht auch nicht leisten können, so bitter wie es klingt? Braucht man sie dafür?
Ich glaube ja. Es gibt so mehrere Gründe. Zum einen helfen rotarische Freunde dort vor Ort wirklich alle Leute zu erreichen. Im Moment ist es auch nicht oder wird es immer wichtiger, auch Leute zu überzeugen, wie wichtig das ist, von der Notwendigkeit des Impfens. Wir hatten dieses Problem in Nigeria. Letztlich war Nigeria das letzte Land in Afrika, das poliofrei erklärt werden konnte. Dort gab es im Norden sehr starke Bedenken gegen Impfungen. Und weil jetzt das rotarische Netzwerk kein Regierungsnetzwerk ist, sondern auf persönlichen Kontakten besteht, ist es uns da gelungen, mit den regionalen Führern, mit den religiösen Führern dort, die Leute zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Ich kann mich noch gut an dieses Foto erinnern von eines der regionalen Moslemführers dort im Norden von Kenia, der seine Enkelkinder geimpft hat, also selbst diese zwei Tropfen in den Mund getropft hat. Und dadurch sind die Leute überzeugt worden. Also auch das ist eine Aufgabe des Rotary-Netzwerkes, weil es eben doch großes Vertrauen genießt.
Und jetzt werden Sie Ihr Netzwerk dafür nutzen, dass auch ein Impfstoff gegen Corona, gegen Covid-19 bis in die letzten Winkel Afrikas kommt?
Ich glaube, ganz sicher wird die Logistik dazu beitragen können, weil die Logistik besteht überall in Afrika. Das war übrigens auch der Grund, weshalb Ebola so schnell bekämpft werden konnte in Westafrika, weil die Struktur da war, die Impfstruktur, die konnte dann auch genutzt werden, überall in jeden Winkel dort zu gelangen, nach Plan, sodass nichts ausgelassen worden ist. Und das wird auch mit Sicherheit dazu beitragen können, dass wir in den letzten Winkel dort dem Corona-Impfstoff kommen. Wie auch immer er aussehen wird, das ist ja noch gar nicht sicher, welcher Impfstoff denn dort nach Afrika geliefert werden kann.
Aus Ihrer Sicht, warum ist es so schwierig, Menschen davon zu überzeugen? Und übrigens ja nun auf der ganzen Welt, Sie haben gerade gesagt, in Afrika war es auch schwierig, in einigen Bereichen Menschen davon zu überzeugen, dass Impfen helfen kann. Warum ist es so schwierig, Menschen vom Impfen zu überzeugen?
Für mich ein Rätsel, keine Frage. Einer der Gründe wird sicherlich das Internet sein. Wir sehen das im Moment in Pakistan. Pakistan und Afghanistan sind ja im Moment die beiden einzigen Staaten, wo Polio noch vorkommt. Wir sehen einen wachsenden Widerstand in Pakistan im Moment. Und der ist hervorgerufen tatsächlich durch Fake News in Facebook und diesen sozialen Medien, wo die Leute gewarnt werden, also mit aberwitzigen Erklärungen, eigentlich ziemlich ähnlich das, was wir im Moment hier von Querdenkern hören, weshalb man das Impfen ablehnen sollte. Und das ist im Moment wirklich eine Herausforderung, dagegen vorzugehen. Und wir versuchen das, speziell in Pakistan im Moment, tatsächlich mit den regionalen Führern dort, weil das Land ja doch noch sehr stammesgeprägt ist und dort also mit den Führern die Wahrheit den Leuten rüberzubringen.
Können wir nochmal auf das zurück, was Sie vorhin gesagt haben. Warum war es denn bisher so schwierig, weder die jüngeren noch die weiblichen Mitglieder zu finden?
Rotary hat sich total geändert. Wir haben immer noch dieses Image dieser Mittagsclubs, wo sich denn die Honoratioren zum Mittagessen treffen, einmal die Woche. Das gibt es immer weniger, weil das auch gar nicht mehr in die Zeit heute passt. Welcher junge Berufstätige, welcher Manager, auch Ältere, hat heute noch Mittagszeit? Das konnte so mein Großvater noch machen, wenn ich daran so zurückdenke, an seine Erzählungen. Aber das hat sich total geändert. Die meisten Clubs treffen sich heute abends. Viele Clubs treffen sich gar nicht mehr jede Woche. Dann trifft man sich nach der Arbeit um 18 Uhr in einer Bar. Man nimmt gemeinsam einen Drink, vielleicht eine Salzstange und diskutiert und hört sich Vorträge an. Also das hat sich total geändert und so sind wir da auch sehr viel offener geworden, als vielleicht früher Rotary Clubs sich dargestellt haben.
Aber es ist doch auch wichtig, dieses Netzwerk, was Rotary hat, zu nutzen. Nicht, ich sage jetzt extra nicht ausnutzen, sondern zu nutzen. Wie kann man das denn, wenn man sich auf einen Drink einmal die Woche trifft? Wie funktioniert so ein Netzwerk? Wie kann ich mir das vorstellen?
Rotary gibt es, wie sagten Sie selber, in 200 Staaten. Und wenn ich mit Leuten diskutiere über auch unsere Hilfe in Staaten, sage ich immer, Rotary muss ja nirgendwo hingehen. Wir sind überall da. Wir sind einfach da, die Clubs sind da und wir müssen einfach nur kommunizieren, um Sachen zu erreichen. Wir müssen nicht wie andere Organisationen irgendwo erst hingehen, Büro aufbauen und eine Logistik aufbauen. Rotary ist einfach da. Insofern hilft im Moment die Krise, die Corona-Krise sehr, sehr viel weiter, weil wir gerade alle sehr gut gelernt haben, ganz anders zu kommunizieren und auch schneller zu sein. Nehmen Sie Rotary ja wie eine Plattform, auf der Sie wirken können. Wenn ich an meinen eigenen Club denke, wir haben jetzt Kontakte oder immer schon Kontakte mit Afrika gehabt und wir haben im Moment mit zwei Förderprojekten, eins in Südafrika, ein anderes in Namibia, weil uns die Freunde dort angesprochen haben und sagen, Mensch, könnt ihr uns helfen? Und da geht es einfach jetzt um Lebensmittelunterstützung in Kindergärten. Ein Projekt in Südafrika, in Kapstadt, wo es einfach darum geht, die ganzen Familien zu ernähren. Also nicht nur die Kinder aus dem Kindergarten, sondern die ganze Familie. Und das haben wir jetzt sichergestellt bis zum 30. März. Und das gleiche Programm läuft jetzt gerade in Swakopmund in Namibia an.
Sie sind selber vor 30 Jahren eingetreten in diesen Club. Warum sind Sie eingetreten?
Ich war vorher schon 10 Jahre Roundtabler. Das ist so für junge Erwachsene von Mitte 20 bis 40. Und mit 40 muss man diese Vereinigung verlassen. Und eine ganze Reihe von meinen Freunden waren dort. die auch dann von Roundtable zu Rotary gewechselt sind und die mich dann gefragt haben. Für mich einer der Gründe war wirklich, sie können ihren Horizont unglaublich damit erweitern. Sie treffen auf die unglaublichsten Menschen bei Rotary. Normalerweise sind wir irgendwo in unseren Berufen gefangen, der Anwalt in seinem Bereich, der Arzt in seinem Bereich, weil sie auch sehr viel Zeit natürlich bei der Arbeit verbringen. Und wenn sie zu Rotary gehen, dann sehen sie also eine völlig neue Welt. Also ich finde, also sie erweitern ihren Horizont unglaublich. Und dann natürlich, sie haben wirklich Möglichkeiten, eigene Projekte aufzusetzen und nicht nur irgendwo Geld zu spenden, sondern die Projekte auch durchzuführen, zu machen, zum Schluss auch den Erfolg zu sehen. Also das sind so für mich die beiden Hauptgründe gewesen, Rotarier zu werden und auch heute noch begeisternd zu sein.
Wie man das gerade hören kann. Wenn ich mir Ihre Vita so ansehe, Sie sind in Großgrönau vor den Toren Lübecks geboren. Sie haben Abitur gemacht, eine Bäckerlehre, Sie haben BWL studiert und Sie haben Ende der 70er Jahre den Familienbetrieb übernommen. 1868 hat Ihr Urgroßvater eine Bäckerei gegründet, Knaack. Davon gibt es ja noch reichlich Filialen hier oben im Norden. Sie haben ein Traditionsunternehmen, ausgerechnet Sie, verkauft. Warum?
Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Wir haben keine Kinder und wir waren doch so über die Jahre recht erfolgreich geworden. Auch groß geworden, nicht so groß wie heute. Diese Bäckereiketten sind heute ja ein Vielfaches größer, als es wie es vor 25 Jahren war. Und wenn Sie keinen Nachfolger haben und jemand auf Sie zutritt und sagt, Mensch, wollen wir uns mal drüber unterhalten, dann ja, wird man hellhörig. Ich glaube, das war der Grund, dass wir einfach keine Nachfolger haben und dann das verkaufen konnten.
Aber innovativ waren Sie in all den Jahren, wo Sie diese Firma Knaack Bäckereibetrieb geleitet haben, ja trotzdem. Sie haben ja zusammen mit Gunter Vielmann, der ja nun, wie wir alle wissen, Europas größter Optiker ist, haben Sie eine Mühle aufgebaut, wo Biogetreide gemahlen wurde. Sie haben auf Regionalität gesetzt, recht früh auch auf Bioprodukte. Waren Sie immer schon so jemand, der so was Neues ausprobieren wollte, innovativ zu sein?
Mit Sicherheit, klar. Ja, weil das ja auch, ist immer eine Herausforderung suchen, ist immer toll. Und die Zeit mit Günter Vielmann, dieser Aufbau dieser ökologischen Schiene, das war schon eine spannende Zeit. Das ist schon spannend.
Also Günter Vielmann ist ja dabei geblieben.
Ja, klar.
Aber Sie nicht. Sie machen heute in Immobilien. Warum das? Ich meine, das ist ja wirklich völlig der Break.
Naja, sagen Sie mal, nachdem ich die Firmen verkauft hatte, man hat auch Zeit dann für ja, Charities, für Sachen wie Rotary, die ich auch sehr stark genutzt habe von da an. Ja, nicht als total Immobilienmanager oder wie auch immer, sondern wir haben also Möglichkeiten genutzt, Chancen genutzt, was aufzubauen, Wohnungen zu bauen, auch den einen oder anderen Supermarkt zu bauen. Mit Freunden zusammen, aber kein Riesenunternehmen damit aufgebaut.
Sie haben keine Nachfolger, haben Sie gesagt, aber Sie haben immer ganz, ganz viele Rotarier-Kinder, nenne ich sie jetzt mal, bei sich zu Hause aufgenommen. Ganz viele Austauschschüler, junge Menschen. Ich habe mir sagen lassen, über 40 in all den Jahren. Ist das so inspirierend, mal einfach von jungen Leuten und dann, die aus dem Ausland kommen, wo man selber ja nun nicht lebt, mal deren Welt sich zu sehen und zu hören?
In jedem Fall glaube ich, dass es jünger hält. Meine Frau sagt immer, dass das erhöht und hat unseren Toleranzlevel unglaublich erhöht. Das hält sie tatsächlich jung, klar. Das eröffnet ganz andere Perspektiven für sie. Wir haben zu ganz vielen heute noch Kontakt.
Austausch ist ja bei Rotary sicherlich auch ein großes Thema und Austausch verbindet nicht nur Menschen, sondern schärft ja eigentlich auch das Verständnis für andere. In Zeiten dieser Pandemie, was fehlt Ihnen an Austausch oder an einem Gesichtspunkt für andere, für Akzeptanz oder sind wir die Egos geworden? Was glauben Sie?
Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Austausch. Ich habe diesen Austausch deutschlandweit geleitet und Rotary gehörte wirklich zu den großen Playern hier. Wir haben jedes Jahr ca. 1400 Schüler rausgeschickt und auch erhalten im richtigen Schüleraustausch. Das Ziel hierbei ist immer gewesen, ich sag mal, das Eintauchen in die andere Kultur. Nicht unbedingt das Sprachenlernen, das kommt von selber, das kommt nebenbei. Aber das ist glaube ich, auch eine richtig friedensbildende Maßnahme und eine persönlichkeitsfördernde Maßnahme dabei. Wir mussten übrigens den Austausch dieses Jahr völlig einstellen, weil wir können jetzt keine Kinder einmal um die Welt schicken in Zeiten von Corona, das geht überhaupt nicht. Insofern, das ist sicherlich eine traurige Geschichte im Moment, weil da so eine ganze Generation ausfällt. Kinder, Schüler, die sich darauf vorbereitet haben, jetzt in den Austausch zu gehen und wirklich mal darauf gefiebert haben, müssen jetzt zu Hause bleiben, das ist eine traurige Geschichte. Aber es ist einfach nicht zu ändern und auch nicht ein Jahr nach hinten zu schieben, weil ja dann meist Studien beginnen und die Kinder dann auch zu alt werden.
Sie wohnen in Ratzeburg am Küchensee. Ich habe mir sagen lassen, mit Blick auf den Küchensee?
Ganz nett, ja, das ist schön. Da hat der Großvater von meiner Frau, der hatte damals die große Idee, dort einen Schweinestall zu kaufen, der direkt am Küchensee lag. Und den gibt es natürlich lange nicht mehr. Früher wohnte man ja nicht am Wasser, das war ungesund. Da wohnte man irgendwo oben auf dem Berg und guckte nur aufs Wasser. Heute dürfen wir da unten wohnen, das ist schon nett. Auch gerade in Zeiten von Corona geht es uns, muss man einfach sagen, besser als vielen anderen, die in Städten wohnen.
Wenn Sie aus der Haustür gehen, drei Türen weiter, fallen Sie in die Ruderakademie hinein. Auch da sind Sie ja engagiert. Sie haben die Karl-Adam-Stiftung gegründet. Karl-Adam war ein großer Trainer. Der Küchensee ist Olympiastützpunkt. Dort werden unsere in Anführungsstriche Ruderer quasi ja ausgebildet. Auch da sind Sie in einer Stiftung tätig. Liegt Ihnen Helfen, Stiften im Blut?
Ich glaube, es sollte jedem im Blut liegen, dem es gut geht. Und man muss einfach sagen, uns geht es ja wirklich gut hier. Und es gibt so viele Bereiche, wo wir was machen können und verändern können. Und das, ja, ich war gerade jetzt am Samstag im Ruderclub, wo wir eine ganze Reihe neuer Boote taufen konnten, die es ermöglichen, wirklich einer neuen, auch zukünftigen Generation von Sportlern wieder im Rudern tätig zu sein.
In Zeiten wie diesen wird ja viel nach dem Staat oder Regierungen geschrien, dass alles geregelt werden muss. Aber man sieht ja zum Beispiel in der Kulturförderung, Possil-Stiftung hat gerade wieder hier das Europäische Hanse-Museum unterstützt und. In Amerika ist das ja gang und gäbe, dass Privatorganisationen oder Menschen gerade auch Kultur und Gesellschaft unterstützen. Ist das ein Zukunftsmodell? Haben wir es nur noch nicht begriffen? Oder warum handeln Organisationen wie Ihre eigentlich ja noch ein bisschen abseits und im Verborgenen?
Sie sagten gerade Amerika, da ist die Struktur natürlich eine ganz andere. Da wird viel mehr auf den privaten Hilfssektor gesetzt als bei uns. Ich glaube, in Deutschland können wir wirklich, wirklich stolz drauf sein, auf unsere soziale Marktwirtschaft, dass wirklich ganz viel geregelt wird. Aber es wird eben nicht alles geregelt. Es ist wirklich noch ein weites Feld für privates Engagement. Und das wird manchmal weniger. Aber ich glaube, gerade so in Corona-Zeiten wird uns allen wieder von Augen geführt, wie wichtig das ist und wie wichtig auch das persönliche, private Engagement geworden ist, weil eben nicht alles vom Staat geregelt werden kann.
Gucken wir in die Zukunft. Stellen wir uns vor, Corona ist vorbei. Was machen Sie dann als erstes als Ex-Präsident Rotary International?
Also wenn ich wieder nach Amerika reisen kann, sicherlich als erstes mal in unsere Wohnung, das dort rauszuräumen, was dort wieder nach Ratzeburg gehört. Das ganz sicherlich. Ich habe eine ganze Reihe von Einladungen, die wir jetzt nicht wahrnehmen können, die wir dann sicherlich im nächsten Jahr, Ende 21, dann fortführen können. Das heißt, die persönlichen Kontakte, die jetzt gelitten haben oder die gar nicht möglich waren, zumindest nicht face-to-face, dann doch zu machen.
Also einmal Präsident, immer Präsident?
Nein, einmal Präsident, immer Präsident. Nein, das natürlich nicht. Aber es gibt so eine Unmenge von Kontakten, die es auch zu pflegen gilt. Und was auch Freude macht. Ich muss immer sagen, Sie treffen bei Rotary die unglaublichsten Menschen. Jetzt gerade eine District Governorin im Westen von Amerika, das ist eine Frau, die hat als erste Frau alle hohen Berge, höchsten Berge in jedem Kontinent bestiegen. War die zweite Frau auf dem Mount Everest. Und dann sitzt man so zusammen wie wir und dann sagt man, ey, es ist unglaublich. Ich finde, es ist unglaublich, auf welche tollen Menschen bei Rotary trifft und manchmal auch ganz unerwartet.
Dann bedanke ich mich, dass wir uns getroffen haben, Holger Clark. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Club und natürlich auch für Sie persönlich.
Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.